Ja, auch schönen guten Morgen von meiner Seite. Thema war ja schon genannt und ich denke mal, es ist schon so viel gesagt, man hat so viel gehört zu dem Thema schon. Was kann denn in der Predigt jetzt noch kommen? Kann ich dem noch was hinzufügen? Zuerst mal eine Frage, wer war denn schon mal so richtig verliebt? So richtig, mit Haut und Haaren? Ja, da gehen schon einige Finger hoch. Und die anderen hoffe ich, dass es noch passiert in ihrem Leben. Ohne Wenn und Aber. Sollte es schon sein. Die Gedanken drehen sich dann immer nur um die eine Person. Ne? Also da kreist immer nur alles, wie kann ich möglichst viel Zeit mit dieser Person verbringen. Und ja, man ist so auf Wolke 7, ne? Bei Bambi, da sieht man das so, wie wieder durch den Himmel schwebt und dann kommt auf einmal wieder die Erde zurück, auf der man sich wieder findet. Aber was spielt sich da eigentlich im Körper ab? Das wissen die wahrscheinlich die Ärzte ganz gut. Matthias ist zwar jetzt gerade oben, aber vielleicht ist der eine oder andere auch bewandert, ja, Paul. das sind ja eine ganze Menge Botenstoffe, Dopamine, die da eine Rolle spielen, die Euphorie-Stimmung besorgen. Man könnte Bäume ausreißen, ne, die in den Weg kommen. Oder Adrenalinausschüttung ist natürlich auch immer mit dabei, führt zur Anspannung und schnellerem Herzschlag. Endorphine sind körpereigene Opioide, ne? Also wenn man die jetzt so extrahieren könnte, dann könnte man sich da selber mit Drogen unter Drogen setzen. Also der Körper setzt sich selber quasi unter Drogen. Und das Cortisol setzt den Körper noch energiereiche Verbindungen frei. Also das heißt, also Traubenzucker oder andere Stoffe werden dann für den Körper verfügbar, sodass man also richtig gut was leisten kann. Und in dem Fall auch einen positiven Stresspegel hochhält. Und Testosteron sorgt für erhöhte sexuelle Anziehungskraft und Lustgefühle. Das kommt dann noch dazu, obendrauf. Und die Mediziner, wie gesagt, können das sicherlich noch weiter ergänzen, wie die Prozesse im Einzelnen ablaufen. Sehr komplex, sehr kompliziert, was da im Körper so vor sich geht. Aber es führt eben dazu, dass wir eine höhere Konzentration haben, dass wir uns auf eine bestimmte Sache, nämlich den Partner, die Liebesbeziehung, wie man das ausstattet, was man tut und so weiter, also Energievorräte ohne Ende, glaubt man, zu haben in dem Fall. Also muss es doch das Beste sein, wenn wir ständig verliebt sind, oder? Wenn wir ständig verliebt wären, dann hätten wir immer genügend Energie. Ja. Wäre schön, aber ich glaube, dass unser Körper das auf Dauer nicht durchhält, immer voll Power zu machen und nicht auch irgendwann mal wieder zur Ruhe zu kommen. Also, es sind doch sicherlich viel mehr Dinge, die da im Hintergrund passieren. In Europa oder in unserem europäischen Umfeld wird Liebe eigentlich immer als körperliche Liebe zwischen Mann und Frau gesehen. So, wenn man den Begriff verwendet, ja, seid ihr verliebt oder wie ist denn die Liebe zwischen euch und so weiter, zwischen Paaren, ist das immer damit verbunden. Aber die Liebe hat ja noch viel mehr Bedeutung. Wir haben nur einen Begriff leider im Deutschen, aber welche Form von Liebe gibt es denn? Also nicht nur zwischen dem Partner, sondern auch die Liebe zu den eigenen Kindern, die Liebe zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu den Verwandten, zu Freunden, die Nächstenliebe, die jedem Menschen gilt, gehört dazu, die Liebe zu Gott. Das sind personenorientierte Liebesformen, die wir kennen und alle sind ja mit einer unterschiedlichen Gefühlswelt verbunden. Was gibt es denn aber noch an Formen der Liebe, die nichts mit Menschen zu tun haben? Kennt da jemand was? Ja? Was ich gerne tue, ja, mit Liebe tun, wo ich mich wohlfühle, ja, meine Interessen bezogen, meine Arbeit, Musik, Kunst, Kultur, Sprachen, Sport, Spielen, selbst auch das kann ja süchtig machen, das Handwerk, die Liebe zur Natur, zu unserer Umwelt, zur Schöpfung, die Liebe zur Weisheit, das ist auch eine Liebesform, oder zur Gerechtigkeit, dass man sich danach sehnt. Also auf jeden Fall gibt es eine Menge unterschiedliche Liebesformen, die sind nicht alle gleich, ne? Sind immer mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden. und aber immer ein ganz starkes Leitmotiv, was wir haben, um uns auf diese Sache dann zu konzentrieren und setzen dabei Prioritäten und unser Chemie-Cocktail da im Gehirn tut dann sein Übriges, damit wir bei der Sache bleiben, um uns dafür zu begeistern. Oder die Sache begeistert uns wiederum. Im Hebräischen gibt es auch nur ein Wort für Liebe, Ahava. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Und nur bei den Griechen zum Beispiel gibt es ja drei Ausdrücke zumindest für Liebe. Eros, die erotische, die körperliche Liebe. Agape, die selbstlose Liebe, also aufopferungsvolle Liebe zwischen Menschen, also vor allen Dingen Eltern zu ihren Kindern hauptsächlich, aber auch Gott zu uns Menschen, auch eine aufopfernde Liebe. Und die Philia, das ist die sogenannte platonische Liebe, das ist eine sach- oder aufgabenorientierte Liebe, wenn man gleiche Interessen hat, im gleichen Verein spielt oder in ähnlicher Form. Und auch die christliche Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander wird durch diesen Begriff ausgedrückt. Also da gibt es schon drei verschiedene Begriffe. In der Bibel finden wir dann auch zahlreiche Liebesgeschichten und auch Liebesbeweise Gottes uns Menschen gegenüber mit seinem auserwählten Volk. Und auch darüber hinaus, denn wir gehören ja auch zu ihm. Wie oft kommt der Begriff Liebe denn so vor? Was schätzt ihr so im Alten Testament mehr als im Neuen Testament? Ist ja schließlich länger als das Neue Testament. Oder ist es doch so, dass im Neuen Testament öfter der Begriff Liebe auftaucht? So vom Gefühl her. Altes Testament mehr oder mehr Neues Testament? Mehr Neues Testament? Ja, tatsächlich so. 157 Mal im Alten Testament und 218 Mal im Neuen Testament habe ich jedenfalls gefunden, die Zahl. Zusammen 375 Mal. Ist nicht schlecht. Es gibt Begriffe, die ein bisschen häufiger noch auftauchen, aber schon einer der wichtigen Begriffe. Und was ihn so besonders macht und in dem Kontext, den wir gelesen oder den wir uns haben vorlesen lassen von Live, wollen wir nochmal kurz einsteigen. Erstmal in den geschichtlichen Zusammenhang. Paulus, der ja vom Christusverfolger zu seinem Nachfolger wurde, durch eine Begegnung mit Jesus, hatte eine unheimliche Euphoriestimmung und Leidenschaft, Gemeinden zu gründen. Seine Liebe galt der Gemeindegründung. Und das war so 50 nach Christus, also 20 Jahre nach Jesu Kreuzestod ungefähr, hat er ersten Gemeinden gegründet. Und da war auch die Gemeinde in Korinth eine der wichtigen Gemeinden aus seinem Blickwinkel, weil er dort auch zwei Briefe hingeschrieben hat, einen ersten und einen zweiten Brief. Das war nicht immer so, ne? Römer auch, aber es gibt zu den verschiedenen Gemeinden meist nur einen Brief. Und es ist nicht so, dass man damals einen Brief geschrieben hat, so wie wir das machen per E-Mail, ich schicke mal schnell eine E-Mail oder so, sondern wenn man einen Brief geschrieben hat, das war eine teure Sache damals. Also ein Brief war wertvoll, wurde ja durch Kuriere oder wie, gab es keine Post, DPD oder sowas, DHL war nicht, wurde dann per Kurier gebracht, war sehr teuer. So übersetzt, einige tausend Euro würde so ein Brief heute kosten, wenn man den aufsetzt und vervielfältigt, abschreiben, ne? Kein Kopierer. Es musste alles so hingeliefert werden. Also es war etwas sehr Wertvolles, solche Briefe darf man nicht vergessen dabei. Und vielleicht können wir die erste Folie schon mal einblenden. Paulus hatte also eine ganz große Leidenschaft des Coaching, kann man heute sagen, ne? Also Gemeindecoaching. Ihm war das sehr wichtig, dass bestimmte Dinge in den Gemeinden gleich von Anfang an klar waren. So, das muss jetzt passieren, das ist jetzt dran. Und es sollte auch keine Missverständnisse, was die Deutung der Begriffe anbelangt, da sein. Und da war ihm der Begriff Liebe auch ganz besonders wichtig. Deswegen hat er diesen Brief auch mit dem Hohelied der Liebe verbunden. So, das, was auf Hochzeiten ja oft auch als Text genommen wird oder als Textpassagen genommen wird, soll hier aber nun auch für alle Menschen und damals für die Gemeinde in Korinth auch in besonderer Weise gelten. Erstmal kommt dann eine gewisse Ernüchterung auf, wenn man den Text liest. Ne? Unsere Leistung, das, was wir erbringen, also wenn wir auch verliebt sind, irgendwie was Gutes, was Tolles machen, zählt nicht viel. Ne? Die Liebe ist die Quelle aller guten Taten, die auch bei Gott Gewicht hat. Alles Menschliche, was wir an anderen Motiven haben, ist dagegen überhaupt nichts wert. Gar nichts wert. Das ist schon mal sehr ernüchternd für die Menschen vielleicht gewesen, dass sie denken, wieso, ich tue doch auch gute Sachen. Ne, muss dann immer die Liebe dabei sein? Also ein Leben ohne Liebe ist nicht viel wert. Ist ganz unwichtig. Das sollten mal, ja, auch redegewandte Politiker und erfolgreiche Musiker und mächtige Herrscher, die es heute so gibt, die wir vielleicht vor Augen haben, für die auch mal gelten. Denn alles, was sie tun, ist aus Gottes Sicht nichts und wird auch keinen Bestand haben. Und auch wir werden an der Liebe gemessen. Ist das etwa zu viel verlangt? Müssen wir da nicht immer wieder versagen? Also ich habe mit Sicherheit immer mal wieder versagt und habe meine Mitmenschen nicht so behandelt, wie es das Liebesgebot sagt. Habe etwas übersehen oder habe nicht geholfen, da wo es vielleicht Anstand aus Bequemlichkeit, doch lieber zu Hause weitergewurstelt oder irgendwas anderes gemacht. Da bleibt einem eigentlich nur, um Vergebung zu bitten für diejenigen, bei denen man die Liebe nicht so auf dem Herzen hatte und Ilia seine eigene Bequemlichkeit oder seine Dinge im Blick hatte, die man gerade getan hatte. Wir stehen da übrigens auch nicht besser da als die Atheisten oder so, dass wir besonders bevorzugt wären. Nein, wir hatten jetzt neulich mal einen Leitungswasserschaden im Haus und hatte ich erzählt, glaube ich, in einem Gottesdienst vor 14 Tagen. Und jetzt haben uns als Erste geholfen unsere Nachbarn, die nun keine Christen sind, aber die sofort Hilfe angeboten haben. Das fanden wir sehr bemerkenswert und auch für uns natürlich hilfreich und schön, dass das ja vielleicht auch so ein Ausdruck der Beziehung auch untereinander gewesen ist. Natürlich haben auch die Christen aus unserem Hauskreis und andere sofort ihre Hilfe angeboten, Wohnungen und so weiter. Also wir konnten uns da wirklich nicht beklagen, sondern uns ganz getragen fühlen von deren Liebe uns gegenüber, die sie gezeigt haben, Hilfe anzubieten. Ja, Hilfeleistung ist ja auch eine der Liebesformen oder der Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Ich weiß nicht, wer das kennt, die 5 Sprachen der Liebe. Dazu kommt später nochmal eine kurze Ausführung. Also Paulus scheint bei seiner Auflistung von menschlichen Fähigkeiten in den ersten 3 Versen die Superlative zu mögen. Wenn wir jetzt mal den ersten Vers sehen, die 2. Folie. Wenn ich alle Sprachen der Menschen sprechen könnte und sogar die Engelsprache beherrsche, ne, gibt's ja auch in Zungenrede, also die Zungenrede. Und weltweit, wie viele Sprachen gibt es ungefähr weltweit? Weiß das jemand? Also man schätzt... Ja, ich habe jetzt bei Wikipedia 7.000 gefunden, aber zwischen 6.500 und 7.000 wird sich das sicherlich bewegen. Und wenn man die nun alle beherrschen würde, 7.000 Sprachen und dann die Engelsprache, das ist ja schon was. Ne? Also wenn das aber alles nichts nützt, dann ist es so wie ein Gong oder eine Schelle, die schlägt. Der Ton verhallt nach kurzer Zeit. Und so verhallt dann auch dieses Wissen, was man dann hat. Und ich habe das mal erlebt in einem Gottesdienst, einem charismatischen Gottesdienst. Da wurde 20 Minuten lang in Zungen geredet und gesungen. Ich konnte kein Wort verstehen davon, weil ich das nicht selber beherrsche. Aber da war auch nichts anderes, war keine Übersetzung, wie es sonst normalerweise ja der Fall sein sollte, sondern die haben geschwebt in den höchsten Sphären, das war wunderschön. Aber man selber stand daneben und hat sich gedacht, hoffentlich ist das Singsang bald mal vorbei. Ist schön, aber ja, da ist es nur zum eigenen Vorteil, aber vielleicht nicht für die anderen, die sich auch im Gottesdienst befinden. Also wir haben auch manchmal da vielleicht einen blinden Fleck, wo wir uns selber so begeistern und die anderen nicht im Blick behalten. In der nächsten Folie will sich mit den Superlativen Paulus noch steigern. Er sagt, dass ein Mensch, der prophetisch reden kann und Eingebungen hat, also Geschehnisse der Gegenwart und der Zukunft deuten kann und alle himmlischen Geheimnisse weiß. Wer kennt schon alle Geheimnisse hier? Und wer kennt denn alle Geheimnisse des Himmels? Das niemand, ja. Niemand kann das. Und selbst wenn das jemand wüsste und wenn er einen Glauben hat, der Berge versetzen kann, das sagen wir immer so schön, ein Glaube, der Berge versetzen kann, ist ohne Liebe gar nichts. Also wer kann schon einen Berg überhaupt versetzen? Wir können vielleicht noch so ein kleines Häufchen mal vom einen zum anderen Ort bringen. Das ist ja schon ziemlicher Tobak. Das wäre doch eigentlich ein Deutschland sucht den Superstar, ne? Wenn da jemand kommt und sagt, ich kann hier den Berg von da nach da versetzen. Ja? Möchte ich mal sehen. Der hat bestimmt alle Interessen und alle Herzen auf seiner Seite. Wenn eine solche Person keine Liebe dabei zeigt, sondern das nur für seinen eigenen Vorteil sieht, dann habe ich vielleicht so jemanden vor Augen, der so ein bisschen arrogant mit Nase nach oben seine Kenntnisse zeigt und dabei sagt, seht mal, was ich für ein toller Typ bin, ich kann das alles. Man neigt ja leicht dazu, wenn man etwas gut kann, dass man sich so ein bisschen übersteigert sieht und manches zu seinem eigenen Vorteil und zu seinem Selbstzweck macht. Im dritten Vers kommt dann noch die Steigerung schlechthin, wenn es die Leute immer noch nicht kapiert haben, was das denn bedeutet, Liebe zu haben oder nicht Liebe zu haben bei seinen Taten. Es genügt also auch nicht, wenn man alles, was man hat, weggibt oder sogar den Tod auf sich nimmt für andere Menschen oder für eine gute Sache. Wenn man das nicht aus Liebe zu denjenigen macht, ist es nichts wert. Das hat dann wahrscheinlich allen Zuhörern oder allen Lesern damals in der Gemeinde die Schuhe ausgezogen. Allen Besitz, den sie hatten, verteilen, naja, sie haben alles miteinander geteilt, aber alles weggeben, dann, wenn wir gar nichts mehr haben, wie sollen wir denn da leben? Dann sind wir ja von allen abhängig. Da kommt mir auch dieser Mann in den Sinn, den Jesus mal gefragt hat, oder der Jesus gefragt hat, was er tun soll, um in Gottes Reich zu kommen, in Matthäus 19, Vers 21. Und Jesus sagt ihm, um in Gottes Reich zu kommen, dann musst du allen Besitz an die Armen geben, also alles weggeben, was du hast, und mir nachfolgen, auch als Bettler, wo du nichts hast. Der Mann war so traurig, weil er ja an seinem Besitz und seinem Reichtum auch gehangen hat, weil er sagte, ich kann doch auch was Gutes damit machen, mit dem Besitz. Aber wollte vielleicht auch einiges für sich behalten. Also es geht um die Weggabe von Besitz, der dann nur segensreich ist, wenn wir es aus Liebe zum Nächsten machen und nicht aus Berechnung, weil man denn, boah, ich bin ganz, ganz toll, weil ich hier was weggebe oder als Spender groß etwas ankündige, was ich denn gespendet habe. Das soll man im Stillen tun und so, dass es die anderen nicht unbedingt sehen. Und fröhlichen Herzens etwas weggeben. Nicht, weil man sich das abzwingt oder erzwingt, sondern weil man es gerne gibt. Und dann die Aufopferung selber, also nicht nur am Besitz zu hängen ist etwas, sondern am Leben zu hängen, das tun wir ja alle, ist ja auch was Wichtiges. Und wer setzt sein eigenes Leben für andere ein? Da muss ja schon etwas ganz Besonderes kommen. Für seine eigenen Kinder würden sich Eltern sicherlich auch aufopfern. Aber wenn zum Beispiel hier, wie bei den großen Fluten, die wir hatten, den Überschwemmungen oder ein Haus brennt und da ist aber noch jemand drin, würde man dann die Gefahr sehen und dort hineingehen und die Person retten und sein eigenes Leben aufs Spiel setzen? Oder beim Überschwemmung jemanden aus dem Wasser ziehen. Man könnte selber untergehen. Wie kann man sich sowas vorstellen, ohne Liebe zum Nächsten zu haben? Jesus ist uns da das Vorbild schlechthin, denn er starb für uns alle, also für jeden Einzelnen, hat also alles auf sich genommen, was wir an Schmutz und Ketten und schlimmen Dingen mit uns tragen und hat das alles mit ans Kreuz genommen. Wenn wir das alles aus Liebe tun zum Nächsten, dann ist es gut. Und damit hatte Paulus dann auch letztendlich die Konzentration der Menschen auf seiner Seite. Denn er hat jetzt erstmal für Klarstellung gesorgt, was das Leitmotiv für eine Bedeutung, für eine überaus große Bedeutung hat. Alles ist letztendlich von der Liebe abhängig, die wir in unseren Herzen tragen. Alles. Jedes Einzelne, was wir tun. Und weil er jetzt die Aufmerksamkeit hatte, konnte er jetzt Paulus weiter ins Detail gehen. Und zwar als nächster Vers: Die Liebe ist geduldig und freundlich, nicht verbissen und prahlt nicht. Aber wenn man jemanden wirklich gerne hat, ist man doch auch freundlich zu jemandem. Das kann man ja sich vorstellen. Bleibt man aber auch geduldig, wenn man jemanden wirklich liebt, ist man dann auch geduldig und wartet ab, bis die Liebe erwidert wird? Oder ist man nicht doch eher der Aktivposten und sagt, ich muss es doch in der Hand behalten? Man bedrängt doch denjenigen nicht, den man wirklich liebt, oder? Wenn die Partnerin vielleicht auch mal schlechte Laune hat oder der Partner, geht man ja auch nicht gleich weg, sondern ist geduldig, wartet ab, bis die Stimmung wieder in Ordnung ist und geht das Thema wieder an. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man schnell, wenn es nicht passt, wechsle ich den Partner, das nächste Problem wartet dann ja schon, aber dann wechsle ich wieder und so weiter. Aber Geduld zu haben ist manchmal ganz schön schwierig, aber lohnt sich, wenn man denjenigen von Herzen liebt. Die Männer müssen da aufpassen bei den Hochzeitstagen, ne? Zum Beispiel. Dass sie sich das merken und ihren Frauen dann auch entsprechend die Liebe auch zeigen, in welcher Form auch immer. Genuss sofort heißt das ja heute. Über Amazon und Lieferdienste kann man ja sofort alles besorgen, aber in der Partnerschaft soll das auch klappen. Auf Knopfdruck kommt mal jemand her und muss alle meine Bedürfnisse befriedigen. Klappt natürlich so nicht. Geduldige Menschen der Bibel, wenn wir da mal drüber nachdenken, ist ja zum Beispiel Josef, der Sohn Jakobs, der mit seinen 11 Geschwistern, der von seinen 11 Geschwistern nach Ägypten verkauft wurde und im Palast erst diente, dann wurde er ja von der Frau Potiphars zum Sex aufgefordert, aber er hat dann dem widerstanden, wurde in den Kerker geschmissen, weil sie ihm vorwarf, er hat sie bedrängt. Und im Kerker selber ist er dann, hat er Träume gedeutet von Häftlingen und kam dann durch einen Freund wieder zum Pharao zurück, wurde Verwalter, war ein hoch angesehener Mann, der auch die Träume des Pharaos deuten konnte. Und Hauptverwalter, rechte Hand des Pharaos nachher. Er musste aber 12 Jahre warten, bis er seine Geschwister, seine Brüder wiedersehen konnte, die dann in der Notzeit, den 7 Jahren der Notzeit, nach Ägypten gekommen sind, um dort das Korn zu kaufen. Eine Geschichte, die wir kennen. Er hatte die Geduld, so lange zu warten, und er hatte auch die Liebe zu seinen Brüdern, denn es steht, er hat geweint, als er sie gesehen hatte. Und den Benjamin, sein Lieblingsbruder, der kam dann ja auch am Ende mit hin und sein Vater. Also er hat ihn das nicht übel genommen, was man ja tun könnte. Ich wäre mit Sicherheit sauer darüber, die haben mich verkauft und jetzt kommen sie hier wieder an und wollen Korn haben. Ja, wollen wir mal sehen. Er hat sich auch so ein bisschen auf die Probe gestellt, aber trotzdem. Der musste ganz schön Geduld haben. Und wer noch geduldig war, war Jakob, nämlich der Vater, der 2x7 Jahre auf seine Lieblingsfrau Rahel warten musste. Beim ersten Mal wurde ihm eine andere Frau dann zugestanden, also die Schwester von Rahel. Und er musste noch mal 7 Jahre dienen, um seine Lieblingsfrau dann zu bekommen. Das ist eine harte Prüfung gewesen. Wenn man in der Liebe enttäuscht wird, haben wir 2 Möglichkeiten. Zu hassen und zornig zu werden oder weiter freundlich zu bleiben. Wie würdest du reagieren bei Enttäuschung? Liebe führt auch dazu, dass man nicht verbissen ist. Ich muss das schaffen. Ich muss da durch. Koste, was es wolle. Und wenn mein Fußballclub nicht gewinnt, dann randaliere ich eben in der Bahn. Liebe führt dazu, dass man nicht auf seine eigenen Fähigkeiten schaut, sondern das Wohl der anderen im Blick hat. Nicht selbstsüchtig oder prahlerisch oder angeberisch ist. Ich bin der Beste, ohne mich läuft hier im Betrieb sowieso gar nichts. Oder die Politiker, wer mich wählt, der wählt richtig, weil ich bringe alles zum Besten oder ich wende euer aller Schicksal und das der Menschen und tue nur Gutes, was Politiker immer gerne vor der Wahl so alles preisgeben. Aber haben sie auch die Liebe zu den Menschen auf dem Herzen? Auch Christen kann das manchmal so gehen. Wenn es mir gut geht, dann hat Gott mich besonders gesegnet. Und die denen schlecht geht, na, die haben wohl nicht genug getan für Gott und die sollten sich mal überlegen, warum es ihnen so schlecht geht. Dieses Wohlstandsevangelium wird ja in 1/4 der Gemeinden in Amerika gepredigt, ungefähr, und ist mit Sicherheit nicht das, was Paulus und aus Jesus aus zum Thema Nächstenliebe gepredigt haben. Also wenn es mir gut geht, dann bin ich von Gott gesegnet. So ist es nicht. Paulus geht dann noch weiter, die nächste Folie. Da ist erstmal auffällig, wenn wir den ganzen Vers mal so im Ganzen betrachten, was die Liebe nicht ist, wird dort definiert. Warum? Man kann ja sagen, was die Liebe ist, aber warum hat er gesagt, was die Liebe nicht ist? Wahrscheinlich wollte er dadurch auf Verhaltensweisen aufmerksam machen, die Menschen damals gezeigt haben. So sollt ihr nämlich nicht sein. Und hat da den Finger in die Wunde gelegt. Liebe verletzt nicht den Anstand, heißt es. Man respektiert also Höflichkeits- und Umgangsformen. In Hamburg sagen wir so, na, das ist aber ein ganz anständiger Kerl. Ne? So, das ist so ein Ausdruck, ein ganz anständiger Mensch zu sein. Was heißt denn Anstand? Das heißt, die Umgangsformen, die man in der Gesellschaft, in der man sich befindet, hat auch beachtet. Und dass man einfühlsam ist in jeder Situation, in der man sich befindet. Wer in die Liebe eingebettet ist und von Gott geliebt weiß, der ist auch nicht so schnell zum Zorn zu reizen. An dem prallt das Böse scheinbar ab wie Wasser von einer Teflonpfanne, wenn man sich das so bildlich vorstellen kann. Dem kann das Böse nichts anhaben. Denn die Liebe, wenn die im Herzen ist, kann sie auch dieses, was an bösen Gedanken aufkommen mag, abwehren. Für mich so ein treffendes Beispiel sind Paulus und Silas im Gefängnis, die zu Unrecht ins Gefängnis geworfen sind und an Ketten zusammengeschlossen wurden, nicht rauskamen und die dann gesungen haben. Und wo später dann Gott es gewirkt hat, dass ein Erdbeben die Gefängnismauern eingerissen hat, dass die Ketten gesprengt wurden, dass sie eigentlich frei waren, aber nicht geflüchtet sind, wie man es dann ja eigentlich tun könnte. Sondern der Gefängniswärter, der vor ihnen stand und dem der Tod drohte, wenn die Gefangenen weg sind, ne, wurde der umgebracht, wollte sich selber umbringen. Und aus Liebe zu dem Gefängniswärter, der sie ja malträtiert hat, der sie gefangen gehalten hat, aber trotzdem aus Liebe zu diesem Menschen sind sie auf ihn zugegangen, haben: Bring dich nicht um, ist alles gut, wir kommen zu dir. Und dieser Mensch hat sein Leben total verändert, ist auch ein Jesus-Nachfolger geworden. Also eine Wahnsinnsgeschichte, wo wir immer wieder erleben, wie Gott Kraft schenkt und wie die Liebe zu den Menschen auch die Herzen derjenigen verändert, mit denen man zu tun hat. So wünscht man sich das ja, dass durch die Liebe Menschenherzen verändert werden. Wo hast du aber so etwas Schlimmes erlebt in deinem Leben? Mobbing am Arbeitsplatz, offenen Hass oder stille Ablehnung. Das ist oft das Schwierigste. Das ist so stille Ablehnung. So, ich will nichts mit dir zu tun haben. Dreh mich um, wenn du kommst. Oder einfach nicht reden. Ich finde, das sind so mit die schwierigsten Formen, mit denen wir zu tun haben, wenn Menschen gar keine Liebe zeigen oder gar kein Entgegenkommen. Ausgrenzung in der Nachbarschaft, auch in der Verwandtschaft kann das passieren. Bist du reizbar oder nachtragend? Kannst du vergeben oder ruhig bleiben, wenn dir sowas passiert? Also ich muss gestehen, das ist schon schwierig, das ist eine Herausforderung, dann ruhig zu bleiben. Ja, und auch, wie gesagt, das Nachtragendsein kann manchmal ganz schön schwierig werden, wenn man zu der Art neigt, dann schleppt man immer etwas mit sich herum. Bei der Weihnachtsgeschichte von Mr. Scrooge ist es zum Beispiel so, dass ein verstorbener Freund mit Ketten auftritt. Diese Ketten symbolisieren das, was er sein Leben lang mit sich rumgeschleppt hat. Weil er eben nachtragend ist, schleppt er diese Ketten immer mit sich rum. Ich weiß nicht, ob du auch schon solche Ketten irgendwo mal mit dir rumgeschleppt hast. Konntest du sie loswerden? Jesus bietet das immer wieder an durch seine Liebe. Man kann die Ketten ans Kreuz hängen. Ist einfach gesagt, aber manchmal ganz schwer umzusetzen. Im nächsten Vers scheint eine gewisse Unstimmigkeit zu sein. Und das sorgt vielleicht dafür, dass der Leser nicht abschaltet, sondern wach bleibt. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit oder am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Ja, erstmal denkt man, das Gegenteil von Ungerechtigkeit ist ja wohl Gerechtigkeit. Wieso schreibt Paulus da nicht, freut sich an der Gerechtigkeit? Warum Wahrheit? Jesus sagt auch, der Geist der Wahrheit ist eigentlich auch Gottes Geist. Und liebevolle Wahrheit umgesetzt bedeutet, dass man auch gerecht ist, dass man auch gerecht urteilt und Menschen gerecht behandelt. Also wer von Gottes Liebe und seinem Geist erfüllt ist, der kann keine Ungerechtigkeit auf Dauer ertragen. Wenn zum Beispiel in einer Behörde Entscheidungen getroffen werden, die unrechtens sind, dann muss man doch irgendwann aufbegehren und sagen, das kann nicht so stehen bleiben. Und Menschen, die ein hohes Gerechtigkeitsempfinden haben, eine Liebe für Gerechtigkeit, können dann zu Whistleblowern werden. Edward Snowden war zum Beispiel so einer, der beim NSA beschäftigt war, und er hat die starke Internetüberwachung durch die NSA angeprangert und hat die Praktiken, die dahinter stehen, an die Öffentlichkeit gebracht. War natürlich unmöglich für seinen Dienstherrn, und man muss immer überlegen, bin ich loyal meinem Dienstherrn gegenüber und gebe das nicht preis, was ich weiß, aber dann schädige ich vielleicht viele, viele andere Menschen dadurch, dass ich das nicht weitergebe, oder setze ich mich dem doch aus und bin nicht loyal meinem Arbeitgeber gegenüber und gebe die Nachrichten weiter. Also er wurde ja in den USA und England dann als Staatsfeind weiter verfolgt, ist ja jetzt mittlerweile in Russland und russischer Staatsbürger geworden, weil alle anderen Länder ihn nicht aufnehmen wollten. Und Menschenrechtsorganisationen haben ihn auch schon mit Preisen ausgestattet, weil er eben das preisgegeben hat, was da an Machenschaften zugange war, damit wir die Wahrheit wissen. Ja, die volle Wahrheit wissen wir wahrscheinlich immer noch nicht, aber ein ganzer Teil davon vielleicht. Ist es auf jeden Fall an die Öffentlichkeit gekommen. Und hat ja auch Prozesse ausgelöst. Die Liebe zu Gott und den Menschen ist eigentlich der immer wieder der Schlüssel, der uns das richtige Handeln deutlich macht. Also wenn wir in Jesu Liebe bleiben und von ihm gestärkt werden, dann werden wir auch gezeigt bekommen, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Ich habe das selber mal erlebt bei einem Bewerbungsverfahren, wo ein Mitbewerber ausgewählt wurde, der nicht die Befähigung besaß, die eigentlich verlangt wurde. Das wird ja immer so ein Katalog. Und der hatte nicht diese Befähigung, die ich aber mitbrachte. Und das Bewerbungsgespräch lief auch sehr gut. Ich konnte alle Fragen gut beantworten und es war auch eine gute Stimmung und so. Aber hinterher ist aus taktischen Gründen doch der andere gewählt worden, weil es sonst zu viel anderes Durcheinander im Personalbereich gegeben hätte. Aber es passte eigentlich nicht. Wäre eigentlich nicht richtig gewesen. Ne? Ich konnte aber mit der Entscheidung nachher am Ende doch gut leben, weil auf dem Dienstposten waren nämlich sehr viele Aufgaben, die auch mit großen Schwierigkeiten später verbunden waren. Und ich war froh, dass ich diesen Posten dann nicht bekommen habe. Also manchmal ist es dann doch besser, auf etwas zu verzichten oder auch geduldig zu sein. In der nächsten Folie sehen wir fast eine therapeutische Wirkung der Liebe. Sie gibt niemals und niemanden auf und verliert niemals den Glauben, auch wenn es noch so hoffnungslos ist. Vielleicht die vom Drehteam, die sind jetzt heute kaum welche da oder aus Lankow auch nicht, wissen das aber, dass dort sehr viele hoffnungslose Fälle auftauchen, die irgendwie doch nochmal einen Neuanfang wagen wollen. Und sie sehen, wie diese Menschen sich dann verändern, wenn die Liebe, die ihnen da entgegengebracht wird und die Wertschätzung erstmal überhaupt, sie fragend macht. Warum seid ihr so? Warum kümmert ihr euch um uns? Und habt da gar keinen Vorteil davon, ne? Keinen wirtschaftlichen Vorteil. Alle denken immer da, ja, kriegst du Geld dafür, dass du das jetzt hier machst? Nee, das ist einfach die Liebe zu den Mitmenschen. Und das verändert Menschenherzen. Wir haben das erlebt, dass sogar viele von denen sich haben taufen lassen, die diese Liebe erlebt haben und jetzt auch weitergeben können. Das ist ja das Prinzip. Also Liebe lässt immer wieder die Hoffnung zu, dass sich auch in der verkorkstesten Situation, in der man sich befindet, etwas ändert, etwas verbessert, eine Beziehung wieder verbessert. Das ist natürlich dann besonders schlimm, wenn zum Beispiel in einer Partnerbeziehung einer krank wird und der andere ihn pflegen muss. Dann ist besonders viel Liebe gefragt. Im Vers 8 wird dann nochmal vor Augen geführt, dass die Liebe niemals aufhören wird. Sie war da und bleibt bis in Ewigkeit. Das ist eine schöne Zusage, die wir haben und der Rettungsanker, wenn wir auch mal in schwierigen Zeiten stehen. Zum Ende des Kapitels kommt Paulus nochmal auf drei wesentliche Begriffe zurück. Hoffnung, Liebe, Glaube. Drei Begriffe, die so zentral sind und unser menschliches und christliches Leben auch prägen. Und die Liebe ist die größte Gabe Gottes, noch mehr als Hoffnung und Glaube. Also wir denken, der Glaube ist das Wichtigste, wir müssen an Jesus glauben, aber die Liebe ist eigentlich das Wichtigste von den dreien. Und das steht auch zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Also wenn wir vom Geist Gottes beseelt sind, bringt er nur Gutes hervor. Und das als erster Begriff, die Liebe. Dann kommt Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das folgt daraus. Aber die Liebe ist der eigentliche Grund. Dann hat man erst, wenn man die Liebe hat, dann hat man die Freude am Leben und auch den inneren Frieden. Dann ist man geduldig. Dann ist man auch freundlich und gütig zu anderen Menschen. Dann kann man auch Treue leben und nachsichtig sein mit anderen und sich selbst beherrschen. Gott ist ja letztendlich auch die Liebe selbst. Er verkörpert die Liebe. Und das ist auch unser Traufvers im 1. Johannes 4, Vers 16. Gott aber ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das klingt wie ein Zirkelschluss, aber die Kernbotschaft an uns Menschen ist es eben, dass an der Liebe alles gelegen ist. Sie überwindet allen Hass, der sich irgendwo innerlich aufbäumen will, allen Streit und Neid und Zorn, Unfrieden im eigenen Herzen, Missgunst, was auch immer Motive sein können, die uns fernhalten wollen von der Liebe Gottes. Denn wenn wir auf Jesus schauen, der ja der Vollender unseres Glaubens ist, hat er uns vorgemacht, was es eben bedeutet, sein Leben hinzugeben für alle und nicht auf seinen eigenen Vorteil zu achten. Sonst hätte er Jesus gesagt, nö, Vater, ist gut, aber ich muss hier noch ein bisschen was regeln. Ich kann jetzt mein Leben nicht geben. Ich hänge noch an dem Leben. Wer gibt denn sein Leben? Welche Beispiele haben wir da vor Augen von Menschen, die ihr ganzes Leben nur für andere Menschen gegeben haben und sich selber aufgeopfert haben? Mutter Teresa fällt mir da ein, die ihr ganzes Leben eingesetzt hat für andere und gar nicht an sich gedacht hat. Das ist sicherlich zu schwierig für uns als Menschen, so die Liebe zu leben, aber wir können unsere Fähigkeiten und das, was wir mitbringen, für andere einsetzen. Wusstet ihr, dass Christen häufiger lächeln oder lachen? Ich meine, vielleicht gerade jetzt nicht im Moment, vielleicht, aber insgesamt doch und laut lachen. Schaut mal in die Gesichter eurer Nachbarn. Ist das so? Sind sie freundlich? Eher gut gestimmt? Und wie sieht's draußen aus, wenn wir jetzt mal rumgehen über den Marktplatz? Oder wenn ich morgens in der Bahn sitze und die Leute angucke? Meistens sieht man irgendwie so ein bisschen miesepetrig, die Leute da rum sitzen und haben irgendwie nicht die innere Lebensfreude in sich. Ich finde, das macht schon einen Unterschied aus, ob man eine Grundstimmung hat. Wenn man die Liebe lebt, dann ist man auch freundlicher und fröhlicher gestimmt. Selbst wenn es Schicksalsschläge gibt oder wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir haben es in dem Lied von Martin Pepper gesehen, auch in schwierigen Situationen hilft die Liebe, die uns Gott als Geschenk verliehen hat. Das gilt hier im Gottesdienst oder den Leuten, die per Zoom zugeschaltet sind oder allen anderen, die dieses Geschenk bekommen haben. Man muss es nur annehmen. So einfach gesagt, ja. An der Liebe untereinander soll man sie erkennen in der Gemeinschaft. Das macht den Unterschied aus. Aber auch diejenigen, die noch nicht Gott kennen, liebt er bereits. Und ich bin dankbar, ich kannte Gott auch noch viele Jahre meines Lebens nicht, dass er mir die Chance gegeben hat, ihn kennenzulernen. Wir sind vielfältig, einzigartig, im Äußeren, im Wesen, in den Ansichten, in den Meinungen, dem Wissen und der Erkenntnis. Aber wir haben alle den Auftrag, in der Liebe Jesu weiter zu leben und in der Liebe eben verschiedene Ausdrucksformen zu finden, wie wir unserem Nächsten begegnen. Und da gibt es, hatte ich von Gary Chapman schon erwähnt, 5 Sprachen der Liebe. Hilfsbereitschaft hatte ich schon mal erwähnt, ist eine Sprache der Liebe. Dann natürlich die körperlichen Formen der Liebe, Zärtlichkeiten, Sexualität. Dann Geschenke zu machen, ist eine Liebesform, indem ich etwas schenke. Zeit ist eine Liebesform, die man dem anderen widmet. Lob und Anerkennung ist dann die 5. Sprache der Liebe. Vielleicht gibt es auch noch weitere, fallen euch noch ein, aber finde einfach heraus, was deine Sprache der Liebe ist. Weil wir ja verschiedene Kanäle haben, deswegen verstehen wir uns auch vielleicht manchmal nicht, wenn wir in verschiedenen Kanälen funken. Ne? Aber es sind alles Ausdrucksformen der Liebe. Im Alltag ist es manchmal schwierig, wie gesagt, das umzusetzen. Und dann ist die Frage, wo sehe ich etwas von der Liebe Gottes? Man kann nicht nur von Luft und Liebe leben, heißt es ja. Wir müssen auch als Christen aufgefordert sein, unsere Fähigkeiten einzusetzen, unsere Begabung zum Wohl der Gemeinschaft und der Gesellschaft und auch hart zu arbeiten. Auch das ist sicherlich eine Sache, die wir machen sollen. Aber wenn wir dabei nicht Gottes Liebe haben, dann fällt uns das Arbeiten immer schwerer und geht uns nicht so leicht von der Hand. Wenn du heute oder morgen oder in Zukunft einmal Zweifel haben solltest an Gottes Existenz und an seinem Wirken oder auch am Glauben selber, dann erinnere ich dich daran, Gottes Liebe auch zu dir, trotz und gerade wegen deiner Besonderheiten und Eigenarten und Sorgen und Nöte, bleibt immer bestehen. Und sie lässt vor allen Dingen nicht nach, die Liebe und das Suchen. Das ist die sicherste Erkenntnis, die wir aus der Bibel auch entnehmen können. Sei getrost und halt fest an dieser Feststellung, auch wenn du selbst dich einmal nicht lieben oder leiden kannst. Jesus liebt dich trotzdem, vielleicht gerade dann. Die Liebe wird dich finden, heißt es in einem christlichen Film. Und wenn du das nicht fühlst, dann denke daran, Jesus wird dich finden, weil er dich sucht, wie das verlorene Schaf, das eine von 100, was wir letzte Woche im Gottesdienst hier als Jordi gepredigt hatten. Das ist das, was die Liebe ausmacht. Jesus sucht uns. Er hat jeden im Blick. Ihm ist jeder auch wichtig. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke für deine Liebe. Die ist so großartig und so überwältigend, dass wir nur Danke sagen können. Danke, dass du sie uns schenkst, jeden Tag neu und immer wieder. Und dass wir darin leben dürfen und auch wieder austeilen dürfen. Ja, manchmal scheint die Liebe in uns zu verlöschen oder auch in anderen Menschen und wir sehen sie nicht und spüren sie nicht. Aber sie ist wirklich immer da und sie will unsere Herzen verändern hin zu mehr Mittelmenschlichkeit und ja, mehr Herzlichkeit, mehr Wärme anderen gegenüber in dieser ja manchmal auch dunklen und ziellosen Welt, die wir so sehen. Ist es gut zu wissen, dass deine Liebe hindurchdringt, dass sie von Anfang an da war, jetzt da ist und immer bleibt. Ja. Verändere unsere Herzen und unsere Sinne, dass wir sie aufnehmen und in unserer Sprache übersetzt weitergeben können. Und danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir deinem Beispiel nachfolgen wollen. So segne uns Gott, Herr. Amen.